Hallo zusammen zu unserem Podcast Level Up Your Business. Heute mit dem Themenschwerpunkt in der Reihe Sales und Marketing. Und ich habe wieder Sascha Leisner zu Gast. Moin Sascha, grüß dich.
Hallo Andreas.
Hi, wir haben im letzten Mal über Vertriebsstrategie gesprochen, also mal das ganz große Bild, was du alles tun musst, damit dein Vertrieb erfolgreicher wird oder besser läuft oder was du auch immer für Ziele hast, wir uns darüber unterhalten. Heute soll es darum gehen, wie organisiere ich denn meinen Vertrieb, gerade als kleines Unternehmen oder als mittelständisches Unternehmen, was da so Best Practices sind, welche Tipps du geben kannst und was wir da alles so erreichen können mit verschiedenen Stellhebeln. Wer Bock hat, diese ganzen Themen in dieser Reihe, die wir machen, ne? Es geht ja um Kaltakquise, es geht um Social Media, es geht um digitale Prozesse, die wir im Vertrieb aufsetzen können, über Vertriebsstrategie im Allgemeinen, kann sich gerne unten in dem Link anmelden zu unserem Power-Workshop mit dir zusammen, wo du dich bereit erklärt hast, dass wir mal 4 Stunden Austausch machen, Best Practices geben, wo andere Unternehmer kommen, andere Sales-Abteilungen, wo wir eine Community aufbauen, die sich gegenseitig hilft und was funktioniert nicht, wo sind Probleme. Gerne unten anmelden. Wir machen das in Off the Record. Das wird dann halt so sein, dass ich es ein bisschen moderiere, ein bisschen meine Unternehmersicht. Ich hoffe, ich lerne auch ganz, ganz viel dazu, weil ich bin ja nicht hauptsächlich Vertriebler am Ende des Tages, sondern ich bin der Geschäftsführer der Firma und mache Dashboards den ganzen Tag für große Konzerne. Ich kann natürlich ein bisschen auch mal Tipps geben, wie man große Konzerne closed im B2B. Da glaube ich, bin ich relativ gut drin. Das mache ich 8 Jahre ja jetzt schon sehr erfolgreich. Aber es wird natürlich deine Bühne sein. Und heute wollen wir uns über Vertriebsstruktur unterhalten. Finde ich halt super spannend. Ja. Wie gesagt, wir sind ja 8 Leute, haben keine Wachstumsstrategie bei Reporting Impulse, wollen bewusst so klein bleiben und gehen eher darauf, hochqualitativ wertige Produkte anzubieten, die hohe Tagessätze bei uns mit sich bringen. Was mich aber interessiert ist, vielleicht kann ich ja heute ein bisschen was lernen im Sinne von, wie könnte ich doch noch jemanden einstellen, der dezidiert bei uns Vertrieb macht. Also wir reden jetzt immer über Sales, über Vertrieb, aber es ist auch gleichzeitig Marketing. Also welche Rollen wir da sehen, da wollen wir uns heute mal drüber unterhalten. Vielleicht gleich mal die Frage zum Einstieg. Was sagst du denn, ab welcher Unternehmensgröße kann man denn sich einen Vertriebler leisten, sage ich mal? Leistet man sich, wenn man nicht jetzt sagt, ich bin jetzt so ein 2-Mann-Unternehmen, sollte ich mir sofort einen Vertriebler einstellen? Oder sagst du, es gibt so typische Grenzen, die du so ausmachen kannst? Ey, da denk mal über einen Vertriebler, der es Fulltime macht.
Also ne, der es dann Fulltime macht oder wenn es jemand dann komplett übernimmt. Wir haben zum Beispiel im vergangenen, 2020 ein Startup begleitet. Die waren dann irgendwann zu 6 und dann hat sich einer im Prinzip da rausgenommen und hat dann den Vertrieb gemacht. Also ich sag mal so, ab der Unternehmensgröße 5, 6, 7 macht es schon Sinn, jemanden fokussierter drauf zu setzen, weil du auch irgendwann diese Power brauchst. Ne? Ihr macht das ja in dem Moment, dass ihr eigentlich alle Social Media präsent seid und somit halt einen brutalen Anlauf vorne habt. Aber so die Größe, wo du wirklich sagst, wo es Sinn macht, einen Vertriebler einzusetzen, ist so ab 5 bis 7. Da macht es schon Sinn, jemanden fokussiert auf das Thema zu setzen. Kann natürlich sein, dass so jemand vielleicht im Hintergrund noch ein bisschen Projektgeschäft mitmacht, weil er nicht 100%ig ausgelastet ist, aber der den Main-Fokus einfach auf Vertrieb hat.
Es hängt ja auch von 2 Sachen zusammen. Also wir sind ja im B2B-Business, so, da wollen wir uns ja auch drauf konzentrieren, aber es ist ja so, dass das Produkt bei mir, ne, ist ja auch der Consultant selbst. Das heißt, der verkauft sich ja nun logischerweise auch selbst und ist ja auch ein Mensch. Das bedeutet, wenn der sich auf Social Media präsentiert, macht er automatisch ja Vertrieb und Marketing in dem Moment. Aber es gibt ja auch Unternehmen, logischerweise, die ja zum Beispiel eine Software verkaufen oder so und jetzt nicht Beratungsagenturgeschäft machen, sondern Software, nicht Menschen verkaufen, aber es ging Zeit, sondern halt Produkte machen. Und da ist es natürlich dann wichtig, auch einen Vertriebler zu haben in irgendeiner Form, der über das Produkt spricht, das erklären kann, verkaufen kann und es auch in die Marketingkanäle kippt. Und dann bin ich natürlich sehr schnell bei einem Fulltime-Job und kann diese Synergieeffekte ja nicht so schön wie in der Beratung ausnutzen.
Genau, in der Beratung hast du einfach immer das Thema, dass mit dem du auch interagiert hast, mit dem willst du nachher theoretisch auch sprechen. Also ne, der Vertriebler beziehungsweise der Consultant ist meistens auch der das Projekt ranholt, zumindest in so kleinen Beratungen. Ist bei uns ja ähnlich, wenn ich da draußen, ich sag mal, die Rampensau bin, dann wollen die Leute meist auch mit mir sprechen. Ne? Wenn mein Mitarbeiter das Projekt an Land zieht, dann wollen die auch mit dem sprechen. Dann haben die mich vielleicht mal peripher wahrgenommen, aber die finden ja den primär cool, also wollen sie mit dem auch arbeiten. Das ist in so kleinen Unternehmen ist das meist so. Wenn du ein Produkt hast, dann ist das ja irgendwie so ein bisschen kühler. So, die Distanz ist größer, weil du ja nicht den Consultant als Produkt verkaufen musst. Das heißt, es geht weniger, ich sage mal, über die Schiene Vertrauen, sondern es geht mehr über den Nutzen. Jetzt ist da ein Produkt, eine coole Software oder irgendeinen coolen Roboter oder wie auch immer. Und dann hast du einen direkten Nutzen dahinter und du brauchst eigentlich nur jemanden, der eine geile Story dazu erzählen kann, ne, der das Produkt im Prinzip an den Mann bringen kann, der dann vielleicht nachher nicht ganz so ungeschickt ist, wenn es dann um die Vertragsabschlüsse geht, ne, da vielleicht auch ein bisschen Auge drauf wirst, aus kaufmännischer Sicht. Aber da kannst du relativ schnell eine Person dafür nehmen. Und ich sag mal, früher in Anführungszeichen, vor 2 bis 3 Jahren, war es halt oft das Thema, dass man sagte, ja, wie wollen wir den auslasten? Will ich den ganzen Tag telefonieren lassen? Muss der noch sonstige Sachen machen? Hey, ganz ehrlich, heute kannst du den mit und wieder Social Media zuballern und sagen, okay, wir packen das aus der Strategie, die wir vorher gehabt haben, wir packen das aus der Strategie und münzen das eben auf den Mitarbeiter um, der dann verschiedene Vertriebskanäle bespielt, mit dem Content, den wir erzeugen. Und der Vertriebler, / Marketer bei kleinen Unternehmen, nimmt halt diese Rolle mit ein, in Social Media halt auch sein Marketing-Thema zu spielen. So. Und dann hast du diese Kombination und kannst dann, wie du sagst, relativ schnell eine Fulltime-Stelle ausfüllen.
Welche Skills siehst du denn heutzutage, muss denn ein Vertriebler mitbringen? Ich bin jetzt Unternehmer und sage, hey, wir brauchen jetzt Vertriebler bei uns auch oder vielleicht auch ein Team, weil wir viel größer denken, viel schneller wachsen wollen, mehr verkaufen wollen etc. Was sagst du denn, was sind denn von so einem, sage ich mal, modernen Vertriebler, Vertrieblerin, was sind denn da so die Skillsets, die du unbedingt abprüfen würdest, bevor du den in deine Organisation passt? Wir brauchen jetzt nicht darüber reden, der muss ins Team passen und so, das können wir gerne in den HR-Themen machen mit Tolga Sina zusammen, wo es darum geht, Recruiting, Employee Branding, aber eher harte Skills, sage ich jetzt mal, die wirklich Vertriebler brauchen. Weißt du, was ich meine? Also im Sinne von, was müssen die mitbringen? Klassischer Vertriebler 90er Jahre musste telefonieren können. So. Was müssen heute so Vertriebler mitbringen?
Ne, also was du als Vertriebler heute mitbringen musst, und das ist auch was ich extrem hardcore lernen musste in den vergangenen Jahren, du brauchst einen langen Atem. Ne? Weil die Plattformen, gerade wenn du auch so / Marketing mitmachst in kleinen Unternehmen, und das ist ja unser Hauptfokus, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, dann hast du ja oftmals gar nicht so die krasse Trennung. Wenn du größere Teams hast, da können wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen, kannst du krasser trennen, aber du hast hier ein Universalmann oder eine Universalfrau, die Marketing macht, die im Prinzip auch so eine gewisse Qualifizierung macht und die dann hinten raus auch den Abschluss macht. Das heißt, du brauchst jemanden, der wirklich einen langen Atem hat, dem es nichts ausmacht, auch mal 4, 5, 6, 7, 8 Themen oder Touchpoints, wie man so schön sagt, zu generieren, ohne dabei eine direkte Rückmeldung zu kriegen. So, das ist einfach mal was in die Welt rausgegeben wird, wie es in Social Media halt ist, und da passiert erstmal nichts. Das sind Vertriebler nicht gewohnt. Ich nehme das Telefon in die Hand, rufe jemand an und da geht jemand ran. Da ist jemand, der mit mir kommuniziert, und das hast du bei Social Media halt nicht. Das ist erstmal eine einseitige Geschichte. Das heißt, der Skill, Langatmigkeit, eine gesunde Hartnäckigkeit auch, einfach dran zu bleiben, also diese Konstanz. Das Skillset geht weiter dann zu sagen, hey, der, wie man gesagt, ein Geschichtenerzähler hört sich so Lügenspinner an. Aber ne,
ja, also so Storyteller, Geschichtenerzähler ist negativ besetzt, aber es ist eher jemand, der Purpose rausstellt, ne, und auch nicht überzeugen kann, sondern der, sag ich, nicht manipuliert, darum geht es nicht, sondern halt gut darin ist, den Mehrwert für den Kunden aufzuzeigen.
Begeistert.
Auch selber begeistert ist.
Richtig, ja. dem du das Feuer anmerkst, dass er für das, was er da gerade kommuniziert, auch brennt, dass er sein Produkt liebt, dass es ihn glücklich macht, darüber zu sprechen, und dass er einfach verdammte Scheiße nochmal hinter dem Unternehmen steht. Na, das spürst du immer, wenn jemand nur seinen Job tut, so nach dem Motto, ich muss das jetzt kommunizieren, ich muss das jetzt tun, dann nimmst du ihm das nicht so ab, so wie wenn er einfach so sehr bodenständig über das Unternehmen spricht, über das Produkt und einfach wirklich sich damit identifiziert. Dann bist du auch ganz schnell als potenzieller Kunde dabei zu sagen, oh, dem vertraue ich. Das, was der über das Produkt sagt, das ist gut, dann ist das Produkt wahrscheinlich auch gut, und dann gehen wir mal mit dem in Interaktion und sprechen mal mit dem. Also, ne, auch so dieses, wir müssen einfach dieses Storytelling ein Stück weit als Vertriebler beherrschen, so dieses, ja, wie gesagt, Geschichten erzählen ist, wie du sagst, sehr negativ behaftet, aber ist es gar nicht, ne, einfach wirklich den Gegenüber begeistern. Und was für mich eine der Hauptskills ist von Vertrieblern aus dem New Vertrieb, wie auch immer, oder New Sales, die müssen nicht ihr Produkt verkaufen. Also, ne, früher warst du darauf getrimmt, die Features von deinem Produkt aufzuzählen. So, mein Produkt kann das, kann das, kann das, kann das, kann das. Und deswegen musst du mein Produkt kaufen. Sondern du bist heute als Vertriebler eine Art Lösungsanbieter. Und Lösungsanbieter kann auch heißen, dass du in dem Moment, wo der Abschluss gemacht werden kann oder wo vielleicht das Angebot platziert werden kann, dass du gar nicht der richtige Ansprechpartner bist. Also, by the way, jemand kommt auf mich zu und sagt, hey Sascha, wir brauchen jemand, der bei uns mal die ganzen Vertrieb analysiert, der mal die Prozesse anguckt und wir brauchen auch jemand, der mal die ganzen Daten rausholt und in ein Dashboard packt. Ne? Wir brauchen das alles mal visuell dargestellt. Cool, ist für mich nur ein Teil von meiner Dienstleistung. Und in dem Moment muss ich sofort an Reporting-Impulse denken und sagen, hey, für Dashboards hole ich mir Andreas Wiener mit ins Boot und biete dem Kunden nicht einfach nur etwas an oder sage, okay, wir können das machen, aber das nicht und da ist das dein Preis und hier musst du gucken, was du tust, sondern du gehst als Lösungsanbieter an den Markt und hast dann auch im Netzwerk gewisse Leute, ne, das ist auch so ein Thema, bau dein Netzwerk auf. Und ich könnte jetzt einfach hingehen und sagen, hey, kann ich dir anbieten? Mache ich nicht alleine. Ich kann das Projekt für dich steuern. Ich kann den und den Teil zusteuern und dafür hole ich mir das und das Unternehmen mit ins Boot. Dass du aber, lieber Kunde, keinen Stress damit hast, organisieren wir das für dich alles. Nur für dich im Hintergrund läuft da Reporting-Impulse mit. Und so habe ich dem eine Lösung angeboten, die primär gar nicht von mir kommt, wo vielleicht ich auch einen ganz kleinen Anteil nur habt, weil ihr den Hauptaufgabenteil habt. Und das ist einfach das Thema. Verkauf nicht nur dein Produkt, sondern guck, was der Kunde braucht und biete ihm da eine Lösung an. Das ist, ich glaube, so einer der Skills, die für mich mit das Wichtigste, der wichtigste Change ist zu vor 10 Jahren. Einfach.
Also das ist auch so, wenn ich jetzt, sag ich mal, im Bewerbungsgespräch sitze und möchte dezidiert einen Vertriebler, würdest du halt immer sagen, man sollte sich dann schon mal sehr stark in diesem Bewerbungsgespräch über sein eigenes Produkt, das man verkauft, unterhalten, um rauszufinden, liebt er das, versteht er das, mag er das überhaupt? Weil du glaubst nicht, dass man nur mit einer Methodik quasi verkaufen kann, sondern es muss eine Haltung dahinter stehen heutzutage im Verkauf. Das merkt der Kunde halt auch. Ist das nur ein Vertriebler, der mich den ganzen Tag anruft und nervt und nur Fleißarbeit macht? Oder möchte mir der wirklich eine passende Lösung verkaufen und notfalls auch noch mein Problem lösen als jemand, der eher beratende Leistung hat, damit der mir weiterhilft, damit ich erfolgreich werde, um so Vertrauen aufzubauen? Damit machst du natürlich aber schon ein ganz schön großes Fass auf, was so moderne Vertriebler heute können müssen. Ne? Also da sagst du ja schon, das ist schon eine sehr große Aufgabe und auch sehr, ich höre sehr viel Empathie raus, sehr viel Menschlichkeit so, die da mitspielt und gepaart mit dem langen Atem. Ne? Das ist natürlich immer schwierig, jetzt als Chef einzuschätzen, wie lang ist denn mein Atem, bis ich dann weiß, der macht es gut oder der macht es schlecht. Was würdest du denn so mal als Unternehmertipp mitnehmen? Wann sollte man einen Vertriebsmitarbeiter, den man gerade eingestellt hat, denn mal überprüfen, ob es wirklich passt? Weil klar, wenn ich es nur an den Zahlen mache, ist es relativ einfach. Aber wenn ich jetzt sage, langer Atem, wie lang ist so ein langer Atem? Was würdest du so jemandem geben? Weil gerade wir kleinen Unternehmer müssen dann ja auch mal gucken, wir können ja jetzt nicht strategisch 5 Jahre irgendwie Gehälter da reinwerfen und einfach gucken, was passiert, sondern ab wann ist so bei dir der Zeitpunkt, wo man sich mal vielleicht dann austauschen muss, wo es dann vielleicht nicht geht?
Das hängt, ganz ehrlich gesagt, darauf kann ich keine pauschale Antwort geben. Das hängt auch davon ab, wie ist eure Struktur, wie ist euer Prozess aufgebaut. Seid ihr sehr Social Media lastig, dann hast du eben einen längeren Atem. Seid ihr sehr schnell mit Direct Response, ne, dann hat er einfach wieder ein gewisses Skillset verändert. Wenn wir jetzt auf das gehen, was ich sage, der Vertriebler der Zukunft, ich sage mal, da sind wir bei einer Range von 6 Monaten. Also 6 bis 12 Monate, wo du gucken kannst. Du kriegst es ja auch mit. Ne? Also wenn du das auf dein eigenes Social-Media-Verhalten zurückstellst, wie schnell hat sich das entwickelt? Ab wann gab es da Interaktion? Wie spricht er vielleicht auch mit den Leuten? Was kommt da rein? Und ein Vertriebler, den du jetzt zum Beispiel einstellst, der profitiert ja von eurer Reporting-Impulse, von eurer BI or Die Reichweite schon extrem. Also kannst du relativ schnell für dich auch raussehen, ist der in die richtige Richtung unterwegs? Passt der auch zu dem, was wir tun? Also ne, so 5 Jahre halb bezahlen ist schon heftig. Von dem her, ich würde da maximal 12 Monate Zeit geben. Am Ende des Tages ist ein Vertriebler immer da, um sich selber zu finanzieren. Und das sollte er auch tun. Und wenn wir jetzt von einem Jahresgehalt ausgehen, sollte er auch im ersten Jahr sein Jahresgehalt verdienen. Also,
Okay,
ne, das
das ist
ist
so,
einfach.
das wäre so eine Zielschwelle, wo du sagst, Mensch, das ist ein realistisches Ziel, der spielt
Das
sich
wäre.
selbst wieder ein quasi, ne?
Genau.
Okay, dann gehen wir doch mal, bevor wir noch einen Schritt weiter gehen, aber wir wollen gleich drauf gehen. Jetzt bin ich gewachsen, ja, 30 Mitarbeiter, 50 Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter, bin schon solider Mittelstand so nach und nach. Wie dann Vertriebsteams aussehen? Was würdest du denn so sagen? Was sind so klassische Rollen, die man vielleicht in so einem Vertriebsteam aufbauen sollte? Dass die ja, macht ja meistens Sinn, dass die nicht alle dasselbe machen, sondern dass es dezidierte Rollen und Aufgaben gibt. Was brauche ich da so für Leute und wie spielen die so zusammen? Also was würdest du sagen, wie sehen so Vertriebsteams, die du empfehlen würdest für solche Unternehmen, wo es dann größer geworden ist?
Ich möchte hier gerne nochmal darauf hinweisen, dass wenn wir jetzt über Vertrieb sprechen, dass immer Sales und Marketing ist. Ne?
Mhm, ganz
Vertrieb und
wichtig.
Marketing immer verknüpft. Ne? Wenn wir über Vertrieb sprechen, bitte alle Marketer da draußen entschuldigt, aber das gehört zusammen. Das
Die
ist.
sollen also in einem Büro sitzen, physisch, so kann man sich das vorstellen. Die sollen miteinander arbeiten. Das sollte jetzt nicht getrennt sein im Sinne
Genau.
von so einem kleinen Unternehmen. Setzt die jetzt nicht die Marketingabteilung da rein und setzt da die Vertriebsabteilung rein, sondern setzt sie einfach mal physisch auch zusammen, ne? So, dass es
Ja.
wirklich eine Einheit ist, ne? Jeder
Mach
Marketier muss
Teams
auch
aus. Genau.
verkaufen, so, ne? Das ist am Ende des Tages das.
Theoretisch hängen die ja miteinander zusammen. Ne? Also wenn wir hingehen und dieses typische Silo-Denken haben, so wir kommunizieren vorne irgendwas für unsere Marke, da tröpfeln dann hinten irgendwelche Leads raus und die übergeben wir in den Vertrieb und der Vertrieb guckt dann, was er damit macht. So, das ist ja so ein typisches Silo-Denken. Da ist keine Abhängigkeit, da gibt es keine Zuständigkeit, die voneinander, die einander aufbauen, das ist halt schwierig. Also wenn wir im Marketing hingehen und sagen, okay, was braucht ihr denn im Vertrieb? Ne? Also das ist für mich immer so der Grundgedanke, wenn ich jetzt in Rollen denke, ist immer mal, was will ich denn eigentlich im technischen oder im beratenden Vertrieb eigentlich wirklich haben? Was braucht mein Consultant denn theoretisch? Wenn ich eine größere Organisation bin, habt ihr auch einen Vertrieb, dann was braucht mein Consultant? Was muss an dieser Stelle, wo ich vielleicht auch die geringste Kapazität habe, was muss da für eine Qualität ankommen? Und dann gehe ich nach vorne und sage im Marketingbereich, in der Kundenansprache, okay, welche Zielgruppe sprechen wir denn an? Und braucht dann da vielleicht jemand, der wirklich darauf getrimmt ist, im Marketingbereich zu arbeiten, der die Kundenkommunikation nach außen mag, dann könntest du eine Qualitätsstufe festlegen und sagen, okay, alle Leads, die reinkommen, sind erst dann an den Vertrieb oder beziehungsweise an die Vorstufe des Vertriebs zu übergeben, wenn das und das und das Kriterium erfüllt sind. Um dem Kind einen Namen zu geben, wir könnten hingehen und sagen, lass uns mal auf eine Software spielen, der muss so und so viele Anwender haben, der muss innerhalb der nächsten 6 Monate diese Software beschaffen wollen und der muss aus der und der Branche kommen. So, das sind mal Grundkriterien, die kannst du einfach erweitern, wie du es möchtest oder auf dein Business anpassen, wie du es brauchst. Und wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, droppt er in den Vertrieb. So, jetzt ist er aber nicht gleich im beratenden Vertrieb, weil da haben wir vielleicht nur 3, 4 Leute. Und wenn jedes Mal der direkt mit so jemandem spricht, dann kostet uns das Zeit und im Endeffekt Geld. Also setze ich eine Stufe davor, jemanden, der diese Anfragen qualifiziert. So, und der geht jetzt einmal tiefer rein, der sagt, okay, wir haben diese drei Kriterien erfüllt. Jetzt klären wir einmal ab, passt diese Anfrage denn überhaupt zu uns, zu unserem Thema, zu unserem Produkt, zu wie auch immer? Geh dann hin, sag, okay, habt ihr denn auch das Budget dafür? Ne? Ist ja wichtig zu wissen. Wir machen jetzt hier ein Angebot, ihr wollt aber erst in 24 Monaten beschaffen. Macht für uns keinen Sinn, weil wir wollen es dieses Jahr noch mit reinhaben. So, sprechen mit der richtigen Person. Bist du Entscheider? Bist du Mitentscheider? Ne? Du qualifizierst einfach diese Anfrage und sagst, wenn gewisse Kriterien nicht erfüllt sind, dann macht es keinen Sinn, ein Angebot abzugeben. Weil einfach ein Angebot zu schreiben, dass ein Angebot geschrieben ist, macht keinen Sinn. So. Und dann sind diese Kriterien alle erfüllt und dann kommt dann die Beratung. So, jetzt haben wir, siehst du schon, haben wir so drei Steps. Theoretisch ist das
Genau,
jetzt
also
schon.
wir haben theoretisch, wenn ihr sagt, habe ich drei Rollen, könnten auch drei
Genau.
Mitarbeiter beispielsweise sein. Also jemand,
Genau.
der Marketing macht, die Leads reinholt,
Genau.
jemand, der die qualifiziert, das ist dann eher eine Fleißarbeit, wo diese ganzen Leads
Genau.
halt einkategorisiert werden und dann aber schon Kontakt besteht. Und dann gibt es die beratende Tätigkeit,
Genau.
die dann in die Lösung, die du schon angesprochen hast, dann
Genau.
mündet. Und ab dann gibt es dann die Angebotsphase. Das heißt, wenn man es jetzt Pi mal Daumen runterrechnet, kannst du so ab 30, 50 Leuten, müsstest du dann schon mit drei Rollen rechnen, Natürlich ist es immer die Realität. Es werden nicht immer 3 Mitarbeiter sein, können wir uns vielleicht gar nicht leisten. Dann muss das eine und das andere zusammen machen und so. So ist es nun mal. Aber du würdest sagen, diese 3 Rollen zu definieren und auch als Ausbaustufe zu haben, dass ich da mehrere Leute draufsetzen kann, macht absolut Sinn. Ne?
Das ist im Prinzip die Quintessenz daraus. Ne? Wenn wir mit unseren Kunden in Gespräche kommen, dann ist es ganz oft so, dass sie sagen, ja, aber ich habe ja gar keine 3 Leute. Ja, ist mir schon klar. Aber wenn du diese 3 Rollen im Prinzip schon mal fixiert hast und sagst, hey, pass auf, jetzt bist du in der Marketingrolle und in dieser Rolle hast du das und das Ergebnis zu erzielen, nämlich den Lead so weit zu qualifizieren mit den Punkten, dass er jetzt wirklich in die Vorqualifizierung kann, also die Qualität muss hoch sein. Dann kommst du in diese Akquisiteur-Qualifizierer-Rolle, ne? Und auch da hast du ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Und das kann de facto immer eine Person machen. Der Vorteil ist, wenn du das schon so aufbaust, dass einfach du direkt Leute draufsetzen kannst, ne? Dann kannst du sagen, okay, hey, pass auf, Marketing liegt mir als an Andreas Wiener ganz gut und ich kann auch hinten raus beraten, aber dieser Zwischenschritt, hey, die anzurufen und mit denen mal 15, 20 Minuten zu quatschen, das klaut mir so viel Zeit am Tag, da setze ich jetzt jemand drauf.
Finde ich spannend. Und du hast, sagen wir mal, was ist denn aus deiner Sicht, du hast es bei der Vertriebsstrategie in der letzten Folge drauf angesprochen, es gibt Aufgaben, ne? Die gehören nicht in den Vertrieb, sind aber oftmals bei Unternehmen auch historisch gewachsen, weil früher war man kleiner und dann ist es irgendwie so liegen geblieben. Welche Aufgaben siehst du definitiv nicht beim Vertrieb, wo du sagst, da müsste man mal durchgehen, wegstreichen, weil die sollen eher verkaufen, die sollen für die Kunden da sein, die sollen Angebote rausschicken, etc. Mhm. Welche Aufgaben sollen die eben nicht tun? Weißt du, das ist ja auch immer Abgrenzung von dem, was man nicht tun soll, auch sehr gut für Organisationen und zu wissen, was jeder macht, damit es nicht mehr hektisch wird. Ne? Also was soll ein Vertriebler aus deiner Sicht auf gar keinen Fall tun?
Ganz klassisch ist es bei vielen Unternehmen so mitgewachsen, dass die Vertriebler die Rechnung mit ausstellen. Ne? Die machen das Angebot, die machen den Vertragsabschluss und dann fangen die an, Auftragsbestätigungen zu schreiben und Rechnungen. Das ist so ein Doing. Das muss kein Vertriebler machen. Da musst du eine ganz harte Grenze setzen. Die Unternehmen kommen dann, wie gesagt, oftmals mit dem Thema, das hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, dass sie dann sagen, ja, aber wir können uns keine separate Stelle dafür leisten, dafür haben wir nicht genügend. Ja, aber wenn du natürlich diesen Freiraum für deine Vertriebler schaffst und das strukturiert schaffst, dann haben die auch wieder Potenzial, mehr zu verkaufen am Ende des Tages, was hinten raus wieder mehr Arbeit bedeutet, wieder mehr Rechnungen, wieder mehr Auftragsbestätigung. Dann lohnt sich diese Stelle auch schon. Und die Stelle heißt ja nicht immer, dass du direkt eine Fulltime-Stelle ausstellen musst, sondern mach eine Halbtagsstelle draus oder virtuelle Assistenz etc.
Es ist ja noch viel schlimmer. Also die Ausrede geht ja nicht. Also wenn ich jetzt sage, wir können es dir nicht leisten und wir können da keine Stelle besetzen etc. sowieso, dann ist in kleinen Unternehmen ja immer die Logik, ja, dann machst du doch selbst Chef, Chefin. Also das bedeutet, bevor ich meinen Vertrieb mit Aufgaben belaste, die er gar nicht kann und macht, nur weil ich keinen Bock drauf habe und es dann nicht lösen will mit einer anderen Kraft, dann ist in kleinen Unternehmen ja immer die Logik, da musst du es halt wieder übernehmen und musst du selber Rechnung schreiben. Du kannst aber nicht deinen Vertriebler dafür einstellst, da steht ja auch nicht auf deiner Stellenanzeige Rechnung schreiben drauf, gehe ich einfach mal von aus. Aber in der Realität tun das ganz viele. Das bedeutet, dann fällt es halt an dich, Unternehmer, wieder zurück oder Unternehmerin, dann musst du es halt machen, wenn du nicht bereit bist, das outzusourcen an jemand anders. Weil dann ist ja die Arbeit des Vertrieblers besser als deine, die jetzt gerade vielleicht nicht so wichtig ist.
Ne, es sind auch so Sachen wie in kleinen Unternehmen werden dann so Sales-Präsentationen oder so werden vom Vertriebler erzeugt. Ne, also aus eigener Erfahrung, ich habe früher selber schon mal, bis man da einfach reingewachsen ist, habe ich Präsentationen erstellt. Das macht bis zum gewissen Grad Sinn. Also ne, wenn du sie so ein bisschen personalisieren willst, aber der Grundstock sollte einmal einheitlich für alle sein und dann kannst du sie personalisieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber das sind so Sachen, oder ich habe auch schon gesehen, Vertriebler kreieren Flyer. Also wo ich so sage, hey komm, dann gib doch die 5 Bilder und die 3 Texte, die du haben willst, einfach schön an eine Agentur raus. Das kostet dich 3,80 Euro. Das Problem ist, was ganz oft passiert im Vertrieb, der Vertriebler ist eine Kostenstelle, die sowieso da ist. Ne? Das ist eine Kappa, die sowieso da ist. Und warum soll ich sie nicht nutzen? Aber jedes Mal, wenn du deinem Vertrieb oder deiner Vertriebsstruktur eine Arbeit oder eine administrative Aufgabe zuordnest, die den Vertrieb blockiert, verdienst du weniger Kohle. Am Ende des Tages geht es immer auf deinen Geldbeutel. Und das ist das, was die Unternehmer oftmals nicht verstehen, weil die sagen, er muss ja zusätzliche Kosten, wir erzeugen zusätzliche Kosten, wenn wir jetzt jemanden dafür holen oder jemanden Externes dafür beauftragen. Ja, was ihr aber immer vergesst, liebe Unternehmer, Am Ende des Tages beschneidet ihr eure Vertriebler in der Aktivität, für die ihr sie bezahlt, nämlich euer Produkt zu verkaufen.
Ja, ich glaube, du hast, was du jetzt einfach so aus deiner Erfahrung heraus auch einfach nur so nebenbei erwähnt hast, was ein wichtiges Mittel ist, ne? Man könnte ja den Streitpunkt bei der Vertriebspräsentation sofort aufmachen, nach dem Motto, derjenige, der drauf muss ja auch die Story erzählen, hatten wir ja auch schon, nach muss über Storyteller sein, gehen wir ja auch mal drauf an, wahrscheinlich um Social Media viel stärker und Social Selling. Da macht es ja auch unheimlich Sinn zu sagen, der hat einen Freiheitsgrad der Professionalisierung, dass es jetzt nicht andersrum läuft. Das ist jetzt unsere Produktpräsentation, das ist jetzt unsere Marketingpräsentation, das ist unsere Unternehmenspräsentation. Nimm die jetzt gefälligst und erzähl die Story. Das ist dann Robert Dotter, das ist dann mechanisch, das bringt keinen Mehrwert. Ja. Wenn du natürlich aber ein Stock an, nimm doch hier sind verschiedene Folien, die schon mal erstellt werden, um aufs Gefährt zu kommen, um die dann super mit deiner Story zu ergänzen, wo du dann 2, 3 Folien mehr zu bauen kannst, mal weniger, vielleicht auf den Kunden ein bisschen mehr eingehen, auf die Branche, wie du es auch immer möchtest, wie du immer vertriebsberufig bist. Aber dieser Stock an Präsentationsmaterial, dass du nicht mehr bei Adam und Eva anfangen musst oder dass du auch den Freiheitsgrad hast, ich verkaufe ohne Präsentation, finde ich auch sehr spannend. Dass man auch, wenn man einen guten Vertriebler hat, sagt, ich habe einen anderen Style, ich mache das anders, ich verkaufe nicht mehr Präsentation, weil das kommt bei meinen Kunden nicht gut an. Ich bin jetzt auf der Schwäbischen Alb und wenn ich da mit Präsentation komme, findet der Mittelständler da in dem Fall gar nicht so cool. Das ist gar nicht so die richtige Sache. Da reden wir lieber nochmal beim Kaffee 10-mal drüber, wie das Produkt aussieht. Dann finde ich halt, da muss man den Freiheitsgrad lassen. Nichtsdestotrotz brauche ich diesen Stock an Sachen, die dann individuell ausgestaltet werden können. Für den Vertrieb muss ich einmal initial aufsetzen und da darf nicht der Vertriebler gebunden sein, diesen Stock die ganze Zeit aufzubauen, am Laufen zu halten für andere, sondern das ist dann eine Aufgabe, das kann halt wieder stark in diesen Rollen, wenn wir denken, dieses Marketing stärker machen, auch so Außenpräsenz, weil wie nervig ist es für einen Vertriebler, ich kenne auch so viele Vertriebler, die ich schon selber gesehen habe, auch in großen Unternehmen, die dann plötzlich mit einer Vertriebspräsentation kamen, wo das Logo oben immer gesprungen ist, weil der hektisch halt irgendwie das nochmal eingeführt hat, nicht das richtige Logo gefunden hat, etc. Wenn ich eine gewisse Qualität verkaufe, dann muss ich halt auch eine gewisse Qualität nach außen liefern. Und das kann, wenn der Vertriebler das gewährleisten soll, wie du gesagt hast, läuft es wieder dagegen, dass der was verkauft, weil er dann mit internen administrativen Aufgaben, Designaufgaben beschäftigt ist. Ja. Und wenn er das ist, der Vertriebler, der gut ist, macht es für gewöhnlicherweise schlecht, weil Vertriebler ja dazu neigen, sehr aktiv zu sein, sich sehr schnell zu schlagen, schnell was zu machen, agil zu sein. Und das ist ja genau ein Skillset, den ich ja bei einer Vertriebspräsentation, die ordentlich gemacht werden soll, die hohe Qualität haben soll, hat meistens die Vertriebler, haben dieses Skillset nicht.
Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, den du dann wieder in diesen 12 Monaten entdecken kannst. Nämlich, du kannst sehen, in welchen Themenfeldern oder in welchen Schwerpunkten lässt er sich nieder. Und wenn er dann eher in so einem Thema ist, dass er sich gerne in solchen administrativen Sachen versteckt, dann hast du ganz schnell ein Gespür dafür, hey, das ist kein Aktiver, der hat eigentlich ein Thema damit, mit Leuten zu sprechen, zu kommunizieren, an den Markt rauszugehen, vielleicht auch vor einer Kamera zu stehen, der macht lieber so hinten rum. Dann musst du halt gucken, ob du vielleicht dann dein Konstrukt anpasst, ne? Oder vielleicht dann eher in Richtung Abarbeitung, vielleicht auch Angebotserstellung den platzierst oder halt dann einfach sagst, okay, pass auf, das ist nicht das, was wir sie gesucht haben, wir müssen uns trennen. Am Ende des Tages kannst du nicht alle retten und nicht alle passen zu dir, ne? Und ein Vertriebler, nochmal, muss sich immer irgendwann selber tragen. Und das ist für mich meistens nach dem ersten Jahr.
Gut, ich nehme mal hier meine Unternehmer-Lessons raus, welche ich jetzt hier gelernt habe. Fass die nochmal zusammen, was ich jetzt aus dem Talk rausgenommen habe. Erstmal, jedes B2B-Unternehmen ist unterschiedlich und verkauft auch unterschiedlich. Deswegen ist es doch sehr individuell und man kann keine Blaupause draus setzen. Ja. Dann ab 6 Leuten ist so mal so Pi mal Daumen. Für die Orientierung musst du dir schon über den Vertrieb und Vertriebsteam mal Gedanken machen. Da wird das dann nicht mehr funktionieren. Da brauchst du dezidierte Rollen dafür. Dann, wenn du jemanden für Sales einstellst, du solltest nicht darauf achten, wie sind seine Verkaufsskills, sondern der muss eher darauf achten, liebt er auch dein Produkt, das du anbietest und kann sich damit identifizieren. Dann soll auch in der Lage sein, immer Lösungen zu verkaufen, die auch vielleicht im ersten Moment nicht nur seine eigene Lösung sind, sondern auch andere und das Problem des Kunden lösen und dann halt nicht so stark sagen, ja, ich verkaufe, verkaufe, verkaufe. Der Vertriebler soll weder den ganzen Tag am Telefon hängen, noch soll er auf der anderen Seite nur intern arbeiten, administrative Aufgaben sind komplett und Designaufgaben sind komplett aus dem Vertrieb rauszunehmen und du brauchst insgesamt 3 Rollen für den Vertrieb, wenn du nachher ein Vertriebsteam aufbaust, das natürlich dann dementsprechend groß sein können, aber mit 3 Rollen stehst du erstmal gut da. Es ist jemand, der eher erstmal am Anfang die Leads generiert, vielleicht durch Marketingmaßnahmen etc. Dann ist es jemand, der das vorqualifiziert, das ist eine ganz interessante Stufe, der es dann schon so übergibt, damit man diesen Kleinkram, 15-Minuten-Calls, diese Einwerten, Machen, Tun, CRM ordentlich, und dann gibt es so beratende Consultants, wenn wir das so nehmen, also nicht beratende Consultants, doppelt gemacht, beratende Sales-Manager, die dann halt wirklich den Deal dann am Ende closen und ganz so korrekt nach dem Motto, nimmt den Leuten die administrativen Aufgaben aus dem Vertrieb weg. Die müssen frei verkaufen, aber auf einen gewissen Stock zurückgreifen können, damit sie die Qualität hochhalten können. Super, lieben, lieben Dank, Sascha. Also war hochgradig spannend heute. Na, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da geht es nämlich um das Thema Kaltakquise. Da werden wir darüber reden, wie Kaltakquise funktioniert oder auch nicht. Ich hasse Kaltakquise. Ich hasse, wenn ich mit Kaltakquise angerufen werde. Deswegen freue ich mich besonders auf die nächste Folge, ob wir vielleicht nur eine andere Definition von Kaltakquise haben. Insofern, Sascha, lieben, lieben, dass du da warst. Wer Bock hat, meldet sich bitte unten bei dem Link an. 4 Stunden Power-Workshop mit Sascha und mit mir, wo wir über Best Practices reden für kleine und mittelständische Unternehmen. Was geht, was nicht geht. Wird auch Organisation, Rollenthemen sein. Deswegen Sales Manager, wenn ihr Bock habt, kommt auch vorbei, ne? Weil ihr habt auch die Probleme. Dann können wir die mal zusammen diskutieren. In dem Sinne, Sascha, ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao.